Guten Morgen von meiner Seite. Das Mikrofon geht. Ja, sehr gut. Ist Schweizerdeutsch gut oder soll ich Hochdeutsch? Ist für alle gut, Schweizerdeutsch. Super. Genau. Geht. Super. Das geht auch. Sehr gut. Guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich da bei euch sein darf. Ich freue mich auf das Thema mit euch ein bisschen anzuschauen. Wir haben letztes Jahr bei Stopp Armut ein ganzes Jahresthema gehabt, Knu. Was kommt dir in Sinn, wenn du das Wort Knu hörst? Welches Gefühl nimmst du bei diesem Wort wahr? Ist es eher ein positives Gefühl? Oder vielleicht eher ein beengendes Gefühl? Oder vielleicht auch einfach ein abstrakter Gedanke? Ist zum Beispiel der Gedanke bei diesem Wort genug Kraft, um das Leben zu meistern? Oder vielleicht ganz anders. Der hier vorne wird jetzt eine Moralpredigt halten, was man alles darf und was man nicht darf. Oder vielleicht nochmal ganz anders. Ich möchte genug haben, um mit dem, was ich habe, zufrieden zu sein. Genug mit dem, was ich habe. Wir alle bringen unterschiedliche Geschichten mit. Eine Kriegsgeneration verbindet wahrscheinlich mit dem Wort Knu etwas anderes als jemand, der in den 70er, 80er, 90er Jahren hier im Westen aufgewachsen ist und immer Knu gehabt hat. Die Letzteren sind vielleicht vom Fernseher zum Zweitfernseher im Schlafzimmer, vom kleineren Auto zum grösseren Auto, vom grösseren Auto, das nicht mehr in die Garage gepasst hat, hat man einen Anbau gebraucht, damit es passt, vom einen Auto zum zweiten Auto wiederum und so weiter und vielleicht vom Urlaub, vom Wanderurlaub zum Urlaub am Meer oder sonst irgendwo exotisch weit in der Ferne. Und damit habe ich erst mal so beschrieben die materiellen Bereiche. Es gibt aber auch eine ganz andere Ebene, die man anschauen könnte mit dem Wort Knu. Zum Beispiel habe ich Knu Liebe bekommen in meiner Kindheit. Habe ich genug Aufmerksamkeit bekommen? Oder vielleicht, das Gegenteil von genug, habe ich zu viel bekommen? Und damit sind wir vielleicht mehr bei der seelischen Ebene. Aber wir können auch ganz auf einer geistlichen Ebene fragen. Und zwar, reicht meine Spiritualität? Ist die genug? Dreht die mich? Oder ist es bei diesem Thema vielleicht ganz anders und brauche ich immer mehr an Gott? Es gibt so Lieder, brauche ich mehr von dir, Gott? Oder lenkt meine Spiritualität auch aus? Und plötzlich merkt man, das ist gar nicht so einfach mit dem Wort Knu. Wann ist denn Knu? Und sobald wir überlegen, was ist denn Knu, merkt man, dass es plötzlich einfach Kreise ziehen. Auf einer materiellen Ebene, auf einer seelischen Ebene, auf einer spirituellen Ebene. Und wir haben vorher den Text gehört in Genesis und wir haben das Gefühl, dort in dem Genesis, wenn man so dem Text zulässt, dort ist es auf der einen Seite etwas von einem Knu und gleichzeitig etwas im Überfluss. Beides kommt dort zusammen. Und der ganze Schöpfungsbericht ist ja nicht etwas so wie ein statisches Knu. Wir haben Knu und damit können wir nichts mehr machen. Sondern er beschreibt ein schöpferisches Tätigsein. Da passiert etwas vom einen zum anderen und plötzlich entsteht etwas. Und was auch auffällt, es kommt keine Gruppe irgendwie zu Schaden. Dass es auf Kosten von anderen etwas entsteht. Nicht einmal die Natur, nicht einmal die Tiere im Schöpfungsbericht werden ausgebeutet. Es ist ein schöpferischer Ort und gleichzeitig ein Ort vom Frieden. Und bis so ein Riss durch die Schöpfung geht, ist eigentlich so auf dieser Ebene, auf einer materiellen Ebene, auf einer seelischen Ebene und auf einer spirituellen Ebene ein Knu. Und oft ist es so bei uns persönlich, wir haben in unserem Leben unterschiedliche Geschichten und manchmal haben wir so Momente vielleicht von unserem Leben, wo wir es selber gar nicht merken, aber wo wir gemerkt haben, wir haben zu wenig gehabt. Und wir müssen es einfach kompensieren. Zum Beispiel, dass wir so Sätze haben, die wir verinnerlicht haben. Ich komme nie mehr zu kurz. Und ich fange an zu schauen, dass ich nicht mehr zu kurz komme. Und meistens, die Sätze sind ja auch ein bisschen fies. Wir merken es ja gar nicht. Vielleicht merken es die anderen, aber wir selber merken es oft gar nicht. Wir haben es so zurechtgelegt. Sagen, nein, ich werde schauen, dass ich nicht mehr zu kurz komme. Und ich schaue mir, dass ich mir das kann nehmen, was ich vorher nicht hatte. Oder vielleicht ganz anders. In der Kindheit, mein Bruder hat immer, ist viel geistlicher gewesen. Ich habe nie dürfen beten. Und dann merkt er den Minderwert. Ja, wo man spürt, ich bin nicht so gut. Meine Spiritualität dreht mich ja nicht. Ich muss ja die anderen fragen. Das reicht nicht bei mir. Und dort ist es vielleicht gerade umgekehrt. Und wir haben die Sätze verinnerlicht. Und wenn man jetzt eben so mit dem nochmal zurück zum Schöpfungsbericht geht, dann hat man den Eindruck, das ist so, wenn man dann auch noch weiter liest, das ist Adam und Eva. Und beide leben nicht aus einem Minderwert aus, aber auch nicht, dass sie sich stärker gegenüber dem anderen müssen aufspielen. Man hat so den Eindruck, da ist alles im Lot. Da ist Materielles genug, da ist Seelisches genug und eben auch Geistliches, paradiesische Zustände. Aber wir alle wissen, dass das nicht so ein Bild ist, das wir kennen. Wir kennen oft ein anderes Bild. Und im Alten Testament gibt es den Begriff Shalom. Und eigentlich ist es ein Grußwort. Wir haben es manchmal so übersetzt mit Frieden, aber im Grunde genommen ist es ein Grußwort. Und der Begriff Shalom meint eigentlich in der Beziehung ins Leben. Und der Bernhard Ott, wir haben bei Stopp Armut so einen Kurs, einen Online-Just-People-Kurs, und er sagt das, beschreibt das ganz schön mit dem Wort. Eigentlich geht es darum, wenn ich schaue, zum Beispiel am Morgen in den Spiegel, und ich sehe mich und frage mich, Lukas, ist bei dir Shalom? Ist bei dir alles in Ordnung? Und wenn ich zu meiner Nachbarschaft schaue, wenn ich zu meinen Kindern schaue und aufstehe und sage, ist Shalom, ist alles in Ordnung? Ist Beziehung zu mir und zu dir in Ordnung? Wenn ich hier in der Gemeinde schaue und der Nachbar frage, ist meine Beziehung zu dir, ist sie in Ordnung? Ist Shalom oder ist etwas noch dazwischen? Wir können es erweitern und sagen, in die Natur zu schauen, in die Schöpfung zu schauen, zu den Fischen im Wasser, zu den Bäumen in den Wäldern. Und die Frage im übertragenen Sinn, ist Shalom zwischen mir und euch oder ist etwas dazwischen? Oder am Ende, wenn ich aufschaue zu Gott und sage, ist Shalom zwischen mir und dir? Freust du dich, mich zu sehen? Und das Bild vom Shalom zeichnet im Alten Testament eigentlich ein Bild von Gerechtigkeit. Wenn Beziehungen gerecht sind, dann ist im Grunde noch Shalom. Und das kann am Morgen, wenn wir aufstehen, wenn wir zum Beispiel den Kaffee trinken von Bohnen, wo Leute abgelesen haben, die wir wahrscheinlich nie gegrüßt haben und nie geschüttelt haben. Und die Frage ist, ist Shalom zwischen mir und dir? Also wir sind in einem globalen Kontext. Und die Frage ist gar nicht so einfach, wenn hört es denn auf? Es ist nicht ein Schema, wo man sagt, so viel ist Gerechtigkeit und so viel ist nicht mehr Gerechtigkeit, sondern es geht zutiefst um die Beziehung. Wenn ich den Kaffee trinke und frage, freut ihr jetzt euch, dass ich den Kaffee trinke oder nicht? Es geht um eine Beziehung, im Grunde genommen. Das ist, meint der Begriff im Grunde genommen im Alten Testament Shalom. Und wir merken schnell, es ist gar nicht so einfach, die Beziehung auszuloten. Meistens würden wir sagen, eigentlich, ich brauche ein bisschen mehr und dann wäre ich glücklich. Ja? Wir kennen das so. Eigentlich ein bisschen mehr verdienen, dann wäre alles gut. Oder ein bisschen eine grössere Wohnung, dann wäre alles gut. Oder ein bisschen mehr Verantwortung in meinem Job, bin doch so gut. Dann wäre doch alles gut. Und es ist gar nicht so einfach, können zu abschätzen, wenn ich denn genug. Und der Begriff Shalom im Alten Testament meint eigentlich, ist immer wieder die Frage, es ist denn genug oder es ist eben nicht mehr genug, wenn die Beziehung nicht mehr gerecht ist, wenn die Beziehung nicht mehr im Reinen ist mit dem anderen. Im Alltag, man merkt auch im kirchlichen Alltag, haben wir gemerkt, das ist gar nicht so einfach, der Begriff genug. Wenn ist es gerecht? Und die Kirchenväter haben ein Modell entwickelt, wo später ist es oft die 7 Todsünden übersetzt worden, aber eigentlich so dieses 8 Hauptlaster. Und ich finde es ein super Modell. Es hat eigentlich 3 Ebenen. So ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, es hat die fleischliche Ebene, die sie gesagt haben, wo Unzucht, Habgier, Völlerei. Dann gibt es eine zweite Ebene, die wäre nach quasi Gemüt, Emotionen. Und das dritte wäre dann, wie sie es nennen, die seelische Ebene, geistliche Ebene. Und all diese 3 Ebenen sind miteinander verknüpft. Ich mache ein Beispiel. Wenn man mir merkt, mir ist zu viel und sagt, okay, jetzt will ich fasten oder einfach einmal von einer Mahlzeit verzichten, dann komme ich plötzlich auf die zweite Ebene, wo ich merke, jetzt werde ich wütend. Eigentlich die anderen essen so viel. Nur ich verzichte. Und plötzlich ist man auf dieser Ebene, wo Selbstmitleid kommt. Ach, ich arme. Oder eben Zorn. Die verbrauchen so viele Ressourcen. Und es kommt auf eine andere Ebene. Und vielleicht kann es sein, dass ich all die 2 Ebenen habe. Und dann kommt die dritte Ebene, wo ich merke, ach, ich bin so gut. Ich bin weder jähzornig, ich esse nicht zu viel, noch zu wenig, um mit diesem Beispiel zu bleiben. Ich bin schon ganz gut. Und plötzlich wird man arrogant. Ach, das kann es immer noch nicht. Ach, immer die gleichen Themen, immer die gleichen Fragen. Und es hat eine Arroganz. Und ich finde das Modell wunderschön, weil es gibt manchmal so geistliche Leiter, also nicht wenige, die total erfolgreich waren. Und plötzlich sind sie wieder quasi in der Unzucht oder um die Beispiel zu nehmen, oder im Habgier, ja. Sie haben plötzlich Regeln, die nur für sie gelten, und sie sind wieder ganz unten. Ja. Es ist wieder auf einer materiellen Ebene. Ganz eigenartig, ja. So wie der Mensch eben manchmal ist. Und Kirchenväter haben nie gesagt, du musst jetzt nur das machen oder nur das. Wenn jemand zu ihnen gekommen ist und hat gesagt, ich habe ein Problem mit dem Bleiben wir beim Essen, ich esse zu viel. Dann hat er sich gesagt, tu mal fasten. Jemand gesagt, ich bin so verschwenderisch. Dann hat er sich gesagt, tu mal schauen, dass du nicht mehr so verschwenderisch bist. Quasi das Gegenteil. Und wenn jemand gesagt hat, hey, eigentlich, ich bin ganz gitzig mit mir selber, mit den anderen, dann hat er sich gesagt, gib mal ein bisschen aus. Nimm mal das beste Steak. Du dir mal etwas gönnen. Ja? Also quasi immer gekreuzt. Wir neigen dazu, aus unserer Persönlichkeit oder auch aus unserer Vergangenheit, Geschichte, die wir haben, dass wir in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und die Kirchenväter hat gesagt, wenn jemand zu ihnen kam, versuch gerade das andere. Nicht dort, wo du die Stärke hast, wo, wenn du sowieso grosszügig bist, das wäre positiv, aber wenn du verschwenderisch bist, dann versuch mal weniger auszugeben. Und dort, wo du gitzig mit dir selber bist, versuch verschwenderisch zu sein, grosszügig zu sein. Ja? Und das finde ich ein schönes Modell, weil wenn man in der Predigt predigt, dann weiss man immer, ja, das hat verschiedene Leute hier drin. Und nur zu sagen, jetzt darfst du nicht so viel mehr ausgeben, ja? Jetzt musst du ein bisschen selber besser, ein bisschen weniger, dann kann das sein, dass das für viele zutrifft, aber für gewisse, die sich mit sich selber gitzig sind, die sich mit sich selber nichts gönnen, wäre das eigentlich kontraproduktiv. Darum finde ich das wunderschön, dass man eben nicht alles über einen Kamm scheren kann, sondern dass es immer wieder individuell für einen persönlich auch eine Frage ist. Ich würde gerne noch einmal das kurz zusammenfassen, was ich gesagt habe. Im Alten Testament haben wir eigentlich den Zustand von einem Genug, von einem Überfluss einerseits, aber auch eben nicht auf Kosten von anderen. Es war ein schöpferisches Tätigsein. Es entsteht etwas und es ist immer ein Miteinander. Niemand leidet darunter, weder Menschen, noch Tiere, noch die Natur. Es ist ein paradiesischer Zustand. Wir haben den Alten Testament, den Begriff Shalom. Shalom als eine Frage der Beziehung. Und als drittes das Modell der Kirchenväter, wo es immer darum geht, zu schauen, eigentlich geht es um mein Herz. Das ist bei den Kirchenvätern gegangen. Sie haben gesagt, dass nicht eine Speckschicht um das eigene Herz wächst. Und das sind die drei verschiedenen Ebenen. Und ich möchte es mit einem Zitat von Franziskus schließen, wo ich finde, der bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Die christliche Spiritualität schlägt ein anderes Verständnis von Lebensqualität vor und ermutigt zu einem prophetischen und kontemplativen Lebensstil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, ohne auf Konsum versessen zu sein. Ich glaube, das ist ein schönes Zitat, dass aber christliche Spiritualität einem dazu ermutigt, ganz in sich zu sein oder letztendlich in Gott und wie ein prophetisches Zeichen zu werden für andere. Wo nicht der Konsum nur dort fokussiert ist, jetzt nur ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, sondern es geht im Grunde noch um einen selber. Um das eigene, um Kirchenväter zu nennen, um das eigene Herz. Und damit schließe ich. Amen.
Lukas, ich darf dir noch ein paar Fragen stellen.
Ja.
Du hast in deiner Predigt uns verschiedene Blickwinkel auf das Konzept von Genug gezeigt. Materiell, seelisch und geistlich. Wie würdest du einem Kind in einem einfachen, verständlichen Satz das Wort Genug erklären?
Vom Franz von Assisi soll ja der Satz stammen, predigen, also predigen das Evangelium, falls notwendig, gebrauchen Worte. Und ich glaube, es hat eine kleine ähnliche Ebene mit dem Genug. Ich glaube, viele können das nicht aushalten oder ist extrem mühsam, die Leute, die immer sagen, ja, du darfst nicht. Ja. Aber ich glaube auch, dass es eben ein Vorleben ist. Ja. Und das Vorleben ermutigt einem, etwas abzuschauen. Und ab und zu braucht man auch noch Worte dazu. Vielleicht noch in einem Beispiel. Vor so zwei Jahren, mein Sohn hat, ich habe immer so über die Fastenzeit, habe ich gewisse Sachen gefastet, zum Beispiel Süßigkeit und so Sachen. Ja. Und ich meine, er war dann so 5, 6, hat er irgendwann gesagt, ja, er will auch fasten. Und das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel, dass jemand, wo, ja, ein 5-jähriges Kind, das abschaut und merkt, das ist eigentlich cool, weil Kinder sagen doch eigentlich, nein, ich will auch noch mehr. Ja. Und plötzlich merkt so, ah, ich wollte das auch mal ausprobieren. Hat sie natürlich nicht ewig durchgezogen, aber ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht, es geht nicht um das, sondern es geht darum, um das, die Erfahrung können zu machen. Um zu merken, ah, das ist eigentlich ja auch noch etwas Tolles. Ja.
Merci. In welchem Bereich erlebst du selber, vielleicht auch im Kontrast zur Gesellschaft, dass du genug hast?
Jetzt rein so von meinem Naturellen ist relativ, sag mal, jetzt auf der materiellen Ebene relativ einfach, dass ich nicht so viel brauche. Also meine Frau fragt mich immer, ja, jetzt hast du den Geburtstag, was wünschst du dir? Und ich muss mich immer anstrengen, zu überlegen, oh, was habe ich jetzt noch für Wünsche? Vielleicht von dem her fällt es mir ein bisschen leichter, ja, als jetzt anderen. Ja. Ich glaube, dass es schon auch, vielleicht auch durch meine Arbeit und das Theologische reflektieren, dass ich würde sagen, es gibt ja so einen kleinen Sog, also ich sage jetzt mal in der Werbung. Ja, in der Werbung sagt einem, ja, das und das ist gut. Ja. Und es ist ja nicht nur die Werbung, das Plakat, das ich sehe, sondern plötzlich in meinem Umkreis haben auch andere, keine Ahnung, es kann sein Kleider, wenn man jünger ist vielleicht, oder wenn man älter ist, sagt man das Auto und der hat jetzt auch, oder die Ferien und so. Und ich finde das noch recht schwer, ehrlich zu sein, ja. Zu sagen, nein, ich muss nicht mitgehen. Und gleichzeitig finde ich es auch schön, zu sagen, nein, das brauche ich nicht alles. Ja. Aber es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Ja.
Ja. Gut zu hören, dass es uns allen gleich geht. He? Hast du die Haltung von genug, du hast von deinem Naturell erzählt und gleich eben von unterwegs sein. Eben, wie ist das Zusammenspiel von dem, was dich ausmacht, aber du bist dort sicher auch einen Weg gegangen. Wie hat dein persönlicher Weg zum Genug ausgesehen, dass du an diesen Punkt bist gekommen? Hast du Menschen wie die Noemi, die da geteilt hat, vor dir gehabt? Oder was hat dich angespornt, was hat geholfen?
Ich glaube, bei mir war es vielleicht fast ein anderer Aspekt, wo ich würde sagen, ich war in einem Kirchenprojekt, Gründungsprojekt, und das ist immer schwierig, wenn du anfängst, hast du wenig Leute, hast du wenig Finanzen und so. Und dann zu merken, zu spüren, wo ist denn der Punkt bei mir, wo habe ich vielleicht sogar zu wenig. Ja? Jetzt nicht unbedingt materiell, es ist nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel hatte, aber zu sagen, ja, vielleicht da habe ich auch zu wenig. Und können das zu formulieren, zu sagen, okay, was brauche ich denn eigentlich genau? In sich hineinzuhören, zu merken, das tut mir gut, oder da gehe ich auch zu weit, innerlich. Das kann auch, also es muss jetzt nicht immer materiell sein, es kann auch sein, spirituell, was auch immer, ja, seelisch, dass man sagt, nein, ist sogar zu weit gegangen, oder vielleicht auch zu wenig, es kann ja beides sein. Ich würde sagen, bei mir, wo ich gemerkt habe, nein, es tut mir vielleicht nicht gut, und fast wie einen Schritt zurück zu gehen. Ja. Wie gesagt, es ist immer etwas herauszufinden. Es ist nicht ein Weg, wo man es hat und jetzt weiss man es. Und jetzt, natürlich kennt man sich irgendwie ein bisschen und hat immer die gleichen, ähnlichen Sachen, wo man vielleicht Schwächen hat. Und gleichzeitig ist es ein Weg im Sein, im Weitergehen und immer wieder zu merken, okay, was brauche ich denn eigentlich? Ja.
Oft hört man ja auch, dass der einzelne Mensch eh nur ein Tropfen auf einen heissen Stein ist. Dass man ja als Individuum sowieso nichts bewirken kann. Was haltest du von dieser Aussage?
Also einerseits möchte ich eine Lanze brechen für einen Tropfen auf einen heissen Stein. Es gibt ja so, in gewissen Bereichen gibt es ja Leute, die sagen, naja, der Tropfen auf den heißen Stein bringt ja eh nichts. Also im Politischen zum Beispiel, da heisst es immer, ja, die Schweiz, die kann sowieso nichts machen. So, ja, das ist so ein kleines Land. Ja. Faktisch stimmt es natürlich nicht, weil viele Gelder zum Beispiel in der Schweizer Banken sind. Viele Unternehmen haben hier ihren Sitz. Aber auch persönlich, glaube ich, ist es immer so, ja, es bringt ja nicht so viel. Ich glaube, das ist gefährlich, hat eine gefährliche Ebene. Und am Ende hast du so, mein Leben hat eh keine Bedeutung, das machen es ja die anderen. Und darum finde ich persönlich, der Tropfen auf den heißen Stein ist eine wichtige Sache. Ja? Ist eben immerhin ein Tropfen Stein, heiss, ist immer ein Tropfen auf einen heißen Stein und ist eben nicht nichts, sondern ein Tropfen. Ja? Und vielleicht so am Ende des Tages sage ich für mich immer, ich möchte mir quasi im Spiegel schauen und sagen, doch, das, was ich gemacht habe, was in meiner Verantwortung war, das habe ich gemacht und das andere habe ich nicht können. Aber das, was ich konnte, habe ich gemacht. Das ist so mein Motto. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht die andere Ebene, wenn man eben zum Beispiel gerade das Politische geht, der Einzelne, man sollte sich auch nicht überschätzen, zu sagen, ja, wenn ich nur anfange, Schrittli für Schrittli und dann haben wir so das Paradies. So ist es auch nicht. Ja. Und ich glaube, da braucht es auch Politik, die einen Rahmen schafft, wo zum Beispiel das Pariser Abkommen, wo man sich daran hält, da kann der einzelne Politiker ermahnen, zu sagen, hey, mach ich etwas. Und, oder Wirtschaftsunternehmen. Das Spannende ist ja, dass viele nur noch quasi den Punkt haben auf Finanzen. Und die schauen sehr stark, was Leute sagen. Also man kann Kommentare abgeben. Und Firmen schauen sehr stark, die sind nicht so zufrieden. Ja. Man kann etwas machen. Also darum ist es eben immer so, auch so, dass es nicht so ist, dass man gar nichts machen kann. Aber es braucht ein Mass, glaube ich, vom Sagen, ich habe jetzt alles, als Einzelne, als Lukas, so. Das wäre übertrieben, ja, stimmt nicht. Es braucht Politik, es braucht verschiedene Leute. Und gleichzeitig, ich kann etwas machen. Ja. Ja.
Hast du, oder zuerst noch die Frage, was können wir als Kirche auch beitragen? Jetzt haben wir es vom Persönlichen gehabt, von Politik. Was können wir als Gemeinschaft, als Kirche beitragen, dass wir in diesem Genug dürfen leben?
Als Kirche, das ist so meine Erfahrung, wo ich mit verschiedenen Kirchen unterwegs bin, jetzt auch gerade von Stopp Armut aus, ist immer so, das Thema Gerechtigkeit ist ein Thema, das auch immer irgendwie unter den Tisch fällt. Und ich glaube, oft gar nicht so absichtlich, nicht weil jetzt die Leute sagen würden, nein, ist nicht wichtig, sondern auch hat ganz pragmatische Gründe. Man hat so verschiedene Sachen und dann vergisst man die. Die brennen oft nicht direkt. Ja? Wenn Leute austreten aus der Kirche, dann brennt es, dann muss man schauen. Aber wenn jetzt Ungerechtigkeit, ja, so ein grosses Thema, ist schwierig, es brennt nicht so. Und ich glaube, als Kirche ist eine Sache, dass man das immer wieder aufholt. Ja? So eine Art prophetische Stimme ist, und wie eben zum Beispiel hier im Gottesdienst, dass man das Thema einmal im Jahr sagt, okay, jetzt müssen wir uns darum kümmern. Das ist eine Sache. Oder jetzt von Stopp Armut aus, wir haben zum Beispiel den Just People Kurs, jetzt auch online. Den kann man super machen in den Hauskreis, als Beispiel. Wir haben das Echo Church Network, das ist so ein Netzwerk als Kirche, wo man kann schauen auf die ökologischen Themen eher. Und das gibt ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel gibt es im Gottesdienst werden Schöpfungslieder gesungen. So ganz verschiedene Sachen. Es gibt aber auch mehr Umschwung, es gibt Isolierung. Also da gibt es eine riesige Palette von Sachen, die man machen kann. Viele Themen muss man eh machen. Zum Beispiel Gottesdienst planen. Warum nicht aus dieser Perspektive? Ich glaube, da gibt es so verschiedene Tools, die kann man machen. Ja? Ich kann als Kirche nicht die ganze Welt verändern. Aber es gibt so Momente, wo man immer wieder aufgreifen kann. Und mir scheint, das ist so eine Art als Kirche, die man machen sollte. Was sehr biblisch ist. Ich meine, Gerechtigkeit ist ein Thema, das oft in der Bibel vorkommt.
Letzte Frage. Montagmorgen. Das eine, wo wir angeregt sind, ist, dass wir unseren Kaffee trinken und uns fragen, lebe im Shalom. Das Bild hast du uns weitergegeben, das ist stark. Gibt es noch weitere, so ganz konkrete Sachen, die wir uns dürfen in unserem Alltag vor Augen führen, um mit dieser Gerechtigkeit in diesem Genug im Shalom zu leben?
Ja, also grundsätzlich, ich würde empfehlen, im Kleinen anzufangen. Nicht zu grosse Ziele, das ist immer, ich bin ein Fan von dem, quasi lieber einen kleinen, einen halben Schritt gehen, als gar keinen gehen. Also, sich ein riesiges Ziel vorzunehmen und nachher merken, ja, ist jetzt so ein riesiges Thema, kann ich eh nichts machen. Lieber einen Schritt gehen. Also, als Beispiel, wenn ich das nächste Mal etwas anschaffen muss, etwas bestellen will, mal schnell überlegen, brauche ich denn das wirklich? Muss ich das jetzt bestellen oder brauche ich es? Vielleicht kann ich es auslehnen von jemandem. Vielleicht kann ich die Sache reparieren. Ja. Also, es sind so Kleinigkeiten. Aber lieber diese Schritte gehen, als gar keine. Oder als anderes Beispiel, jetzt zum Beispiel als Hauskreis, man kann ja das, die Folie nochmal nehmen und überlegen, welche Sätze habe ich als Kind gehört und die mir verinnerlicht sind, ja, wo ich sage, nein, ich will nicht mehr zu kurz kommen, oder vielleicht sind es ja ganz andere Sätze. Und mal im Hauskreis zusammen diskutieren und merken, wie ist eigentlich mein Lebensmotto, dass ich immer mehr brauche vielleicht. Oder vielleicht mit mir selber schlecht umgehen. Im Hauskreis bietet sich das an, wo man sehr persönlich ist und so. Mal schauen, was da entsteht. Oder eine andere Sache wäre noch zum Beispiel Mobilität. Mal schauen, muss ich das Auto nehmen oder kann ich einfach mit dem Velo mal gehen? Das ist so eine Kleinigkeit. Ja. Oder zum Überlegen, okay, Essen ist immer auch so ein kontroverses Thema. Zu überlegen, ist meine Beziehung, zum Beispiel, wenn ich die Eier esse, ist das eine Schöpfung? Habe ich das Bild von einer Schöpfung? Oder wie ist es denn den Hühnern gegangen? Das ist jetzt ein bisschen witzig vielleicht, aber ist das nur eine Produktion? Oder ist das ein Teil von der Schöpfung? Ja. Das sind so Fragen, die man sich mal überlegen könnte. Es sind, glaube ich, so kleine, ich glaube, jeder hat unterschiedliche Bereiche. Und ich glaube, sich mal überlegen, was könnte ich dazu beitragen, damit alle im Shalom leben? Ja.
Merci vielmals. Wir sind angeregt, wir haben viel Futter bekommen. Wir machen als nächstes eine Zeit von Reflexion. Ihr seht im Hintergrund ein paar Fragen eingeblendet. Wir haben einiges gehört und das soll uns helfen, dass das Gehörte kann verdichtet werden, dass es darf konkret werden. Wir gehen nach dieser Reflexion in eine Zeit vom Worship, wo wir zu dem Gott singen, der uns den Shalom schenken kann, der genug für uns alle hat.